verstanden haben, dann brauche ich eigentlich nicht mehr so einen großen Vortrag halten. Ich werde auch keinen großen Vortrag halten, verspreche ich euch. Aber ich möchte alle herzlich begrüßen, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Manche sind heute nicht da, weil noch Urlaubszeit ist, aber das macht nichts. Wir reden das, was auch die Bibel sagt. Wir reden das Wort Gottes und wir hinterfragen das Wort nicht groß, sondern wir sagen Amen dazu. Vielleicht hat es ist aufgefallen, Amen zu Gottes Wort. Ja. Wir sagen Amen. Ja, auch wenn ich da was nicht richtig, nicht gleich verstanden habe. Ich sage Amen, weil es Gottes Wort ist. Ja, wer bin ich, dass ich Gott dass ich alles, was Gott in seinem Wort uns hinterlassen hat, wer bin ich, dass ich das in Frage stelle und kritisiere, sondern ich bin erstmal froh, dass ich da ein Zeugnis von Gott vor mir habe und dazu sage ich Amen. Das tut uns gut, weil wir sind gewohnt, aber zu sagen statt Amen. Das ist unsere Natur. Wenn Gott was sagt, dann sagen wir aber. Dann, wenn wir lernen, Amen zu sagen, dann sind wir schon einen guten Schritt weiter. Heute geht es um die Wiederkunft des Herrn. Und das ist eigentlich für Christen, wenn man sie fragt, was sie für einen Eindruck haben, was meint ihr, kommt der Herr bald zurück, dann ist bei vielen Christen dieser Eindruck sehr stark in letzter Zeit. Ja. Man sieht viele auch Zeichen der Zeit, die darauf hindeuten. Und ich möchte jetzt einfach einmal von vornherein auch nochmal beleuchten, wie auch das Evangelium damals in die Welt gekommen ist. Jesus ist gekommen und hat seine Jünger unterrichtet, hat seine Jünger geführt. Und dann ist er gestorben, wie wir auch heute Morgen schon. Wir hatten schon eine kurze Versammlung, wo wir den Herrn gelobt haben für das, was er für uns getan hat. Er ist am Kreuz für uns gestorben, hat dort gelitten, unsere Schuld auf sich genommen, ist auferstanden. Ja, er ist nicht nur gestorben, er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und dann redet er mit seinen Jüngern. Ich lese jetzt gerade mal Apostelgeschichte 1, Vers 11. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Wenn jemand die Bibel da hat, kann er mitlesen. Kapitel 1, Vers 11. Es ist die Begebenheit, als Jesus, er war noch 40 Tage mit den Jüngern nach der Auferstehung zusammen, hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, hat sie in vielen Dingen auch angeleitet und ihnen geholfen, jetzt damit klarzukommen, dass er nicht mehr in Zukunft sichtbar unter ihnen sein wird. Und hat dann, haben die Jünger gefragt, ja, wie wird es werden und so weiter, wann wirst du wiederkommen und so weiter. Dann sagen sie, diese Stunde und diese Zeit, das steht nur dem Vater zu, das zu wissen. Ja, das weiß niemand, wie der Vater, welche Zeit der Vater bestimmt hat. Und dann sagt er, ihr werdet aber Kraft empfangen, der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein und das Evangelium predigen auf der ganzen Erde. Das ist euer Job. Ihr müsst gar nicht wissen, wann das alles sein wird. Geht, predigt das Evangelium, dass die Erde mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht nicht nur informiert ist, sondern dass viele Menschen zum Glauben kommen, ja, und diesen Weg finden. Und dann, als er das gesagt hatte, dann wurde er emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel schauten, ja, also wir Christen neigen ja dazu, immer zum Himmel zu schauen. Und irgendwann wollen wir in den Himmel kommen. Ja, sie schauten nach oben und da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, also zwei Engel waren da, erschienen ihnen. Und sie sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da? Ich würde mal sagen, auf Deutsch, was steht ihr da rum? Und guckt da hoch. Ja? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Dann kehrten sie zurück nach Jerusalem und so weiter. Und dann haben sie angefangen zu beten, haben sich versammelt und dann kurze Zeit später ist das Evangelium dort auf eine ganz starke und eindrucksvolle Weise gepredigt worden und hat sich ganz schnell ausgebreitet. Ja. Und das war der Hintergrund. So viel zum Kommen des Herrn. Der Herr wird wiederkommen. Das steht schon, das ist schon in Verbindung. Mit seinem ersten Kommen wurde das bekannt gemacht und auch die ersten Jünger, zum Beispiel im 1. Thessalonikerbrief gibt es eine schöne Stelle, da heißt es, dass die Thessaloniker, diese Woche hatten wir die Stelle auch schon mal gelesen, sie hatten, Kapitel 1 ist es, da heißt es, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Ja. Wir haben da diese Woche gebetet, dass von uns aus auch das Wort des Herrn erschallt. In Karlsruhe, in der ganzen Gegend. Gell? Dass das Wort, von euch aus ist das Wort erschollen. In Mazedonien, Achaia, an jedem anderen Ort ist euer Glaube an Gott hinaus gedrungen. Wunderbar. Sodass wir nicht nötig haben, irgendwas zu sagen. Das heißt, da musste man keinen Apostel mehr einladen und keinen Prediger mehr. Die haben das von alleine gemacht. Ist doch wunderbar, oder? Das Wort von euch erschollen. Und wie sie selbst berichten, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt. Da ist eine Kraft aus diesem Wort, von diesem Wort ausgegangen, dass Menschen sich von ihrem alten Lebensstil abgekehrt haben, ja, ihren Götzendienst hinter sich gelassen haben. Gell? An manchen Stellen wird berichtet, dass Bücher verbrannt wurden, die von irgendwelchen Zaubereien und mystische Sachen, ja, alles wurde hinter sich gelassen und und Neuanfang gemacht, dass ihr euch zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist dieses Evangelium, gell? Aber dann heißt es noch im nächsten Vers, und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Also immer, wo das Evangelium hinkommt, da ist auch diese Erwartungshaltung beinhaltet, dass Jesus wiederkommt, gell? Der seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, ja, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn erretten wird. Also es gibt noch eine Geschichte, die vor uns liegt, die für viele Menschen unangenehm sein wird. Für uns soll sie aber ein freudiges Ereignis sein. Soll für uns nicht unangenehm sein, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bereit sind. Bist du bereit? Und es gibt es viele Zeichen der Zeit, die auf das Kommen des Herrn hindeuten. Da kriegen wir Hinweise in der Schrift. Ich schlage jetzt nur mal ganz kurz so im Schnelldurchgang Matthäus 24 auf. Matthäus 24, zum Beispiel Vers 3. Ab Vers 3 lese ich jetzt mal ganz kurz eine Stelle. Da heißt es, hier war's. Und als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger zu ihm und sagten, sag uns, wann wird dies sein? Was ist das Zeichen deines Kommens? Und das Zeichen der Vollendung der Zeitalter oder des Zeitalters. Also dieses Zeitalter wird eines Tages beendet werden. Und es hängt mit dem Kommen Jesu Christi zusammen. Ja, also es gibt Zeitalter. Es gibt Erdzeitalter. Es gibt Zeitalter in Gottes Plan. Ja, also du bist Geologe, du kennst die Erdzeitalter. Gell? Da rechnet man nicht nur in Millionen, da rechnet man teilweise in Milliarden von Jahren. Aber in Gottes Plan mit uns Menschen, da gibt es eine Zeitrechnung. Da möchte ich mal ganz kurz was dazu sagen. Ja, also es gibt hier, also ich mache hier einen Zeitstrahl. Den mache ich jetzt mal ziemlich lang. So. Und dann wissen wir aus der Geschichte, Gott hat den Menschen geschaffen. Sag mal, hier ist die Schöpfung, beginnt hier. Hier beginnt die Schöpfung. Vorher gibt es viele Jahrhunderte, Jahrtausende, wo wir nicht wissen, was da war. Wir haben nur teilweise Fragmente aus der Schrift, die uns ein bisschen Aufschluss geben. Ja, gab zum Beispiel eine große Rebellion von Satan in einem vergangenen Urzeitalter, wo viel geschehen ist, wo wir gar keinen Einblick haben. Ja, aber das ist gar nicht relevant jetzt für uns. Da gibt's Theologen, die da forschen und alles ausgegraben haben, kannst du lesen, wenn du willst, ist aber für den Heilsplan mit uns heute gar nicht notwendig. Für uns sind andere Dinge notwendig, nämlich, dass wir bereit sind. Nicht, dass wir alles wissen, was passiert ist. Ja, das befriedigt bloß unsere Neugier. Ja, aber wir sollen bereit sein. Und da ist der Mensch geschaffen worden, mit einem wunderbaren, mit einer Absicht. Vielleicht, gestern kam es auch nochmal, diese Bibelstelle zum Ausdruck in dem Vortrag gestern. Der Mensch ist geschaffen worden von Gott in seinem Bild. In Gottes Bild. Stell dir vor, du siehst die vielen Menschen, sind alle geschaffen im Bild Gottes. Gott sieht man nicht. Niemand hat Gott je gesehen. Gott kann man nicht sehen. Aber Adam war das Bild Gottes. Also in Adam konnte man was von Gott sehen. Er sollte Gott auf dieser Erde zum Ausdruck bringen. Und er sollte sogar regieren. Es ist eine Herrschaft Gottes, sollte durch Adam auch sichtbar werden. Gell? Er hat die Verantwortung bekommen für die Schöpfung. Das ist eine große Verantwortung. Solange alles gut läuft, ist es wunderbar. Ja? Und er sollte dann auch vom Baum des Lebens essen. Hat aber leider zum falschen Baum gegriffen. Und deswegen ist dieses ganze Dilemma mit der Entwicklung der Menschheit, der Schöpfung, ist es so weit gekommen, wo wir heute stehen. Ja, so viel Chaos, Kriege, Streit. Ja, du liebst jemanden und irgendwann wendet sich die Stimmung und dann schlägt es in Hass um. Ja, solche Dinge erleben wir. Alles, das heißt, es gab hier gleich nach der Schöpfung des Menschen, kurz darauf, geschah ein großes Unglück, nämlich der Mensch ist gefallen. Die Bibel spricht davon, dass er Sünder geworden ist. Ja, die Sünde ist in den Menschen hineingekommen. So, ich mache jetzt hier mal die Schöpfung. Oh, ich glaube, es schreibt schlecht. Schöpfung. Schöpfung des Menschen. So. Und schon gleichzeitig gab es einen Fall. Fall des Menschen. So. Ich mache das unten hin. So. Fall des Menschen. So. Also, der Mensch ist geschaffen, wunderbar geschaffen, um mit Christus, um für Gott zu regieren, Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber er ist gefallen in Sünde und die Bibel spricht davon, dass er tot ist. Tot. Er hat gesagt, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis isst, an dem Tag, wo du von dem isst, an dem Tag wirst du des Todes sterben. Medizin. Ja, also Medizinschrank, da gibt es ein Gift, eine Giftflasche. Wenn an dem Tag, wo du davon isst, wirst du des Todes sterben. So, der Mensch, wie gestern auch Olaf gesagt hat, der ist ja nicht gleich tot umgefallen. Sondern da ist ein Element in ihn hineingekommen, das ihn zerstört. Das ihn auf die Dauer kaputt macht. Und je mehr die Sünde im Menschen wirkt, desto mehr Unheil richtet der Mensch an. Das ist eine Katastrophe. Der Mensch ist so schön geschaffen, so gut geschaffen. Aber er ist jetzt man könnte fast sagen, wie ein Monster geworden. Ja? Wenn man sieht auch, wie die Menschheit sich weiterentwickelt, was da für Extreme herauswachsen. Weil der Mensch gefallen ist. Und dieser gefallene Mensch, der will jetzt die Erde retten, den Planeten retten. Erst macht er ihn kaputt, dann will er ihn retten. Aber alles, was der Mensch anpackt, wie du sagst, da ist ein Fluch drauf. Da ist ein Fluch drauf. erfindest die schönsten Sachen, gell, aber die haben leider Risiken und Nebenwirkungen, mit denen wir dann später zu kämpfen haben. Gell. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte braucht man, um ein Kernkraftwerk zurückzubauen? Wahrscheinlich längere Zeit, als das Ding gelaufen ist. Und wie lange braucht es, bis der ganze Müll irgendwann mal unschädlich ist? Ja, dafür, dass ein paar Jahre lang hier die Leute Strom haben. Das ist schön, wenn man Strom hat, gell? Kommt aus der Steckdose. Herr Jesus Christus. Ja, aber so ist der Mensch. Es geht ja dann weiter mit den Elektrobatterien. Gell? Ist ja schön, wenn alles mit Strom und ohne CO2. Aber dann öffnest du das nächste Fass. Aber dazu will ich jetzt gar nichts mehr sagen, weil es geht ja um was ganz anderes. Der Fall des Menschen, das ist praktisch, man kann sagen, das ist so gut wie ein Ereignis. Er ist geschaffen worden und gefallen. Und jetzt, im ganzen Alten Testament, hat Gott den Menschen Regeln an die Hand gegeben, ein Gesetz gegeben, nachdem sie ja das eine Ordnung, eine gewisse Ordnung herstellen sollte. Aber die Bibel sagt auch, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Denn das Gesetz kann nicht das machen, was der Mensch eigentlich braucht. Der Mensch braucht Gottes Leben. Und das Gesetz kann kein Leben geben. Deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, wenn es ein Gesetz geben würde, das Leben gäbe, ja, dann wäre das anders. Aber es ist eben nicht so. Paulus schreibt sogar mal, der Buchstabe, da meint er auch das Gesetz, der Buchstabe tötet. Wir brauchen was anderes. Und deshalb, einerseits sind wir Sünder, das ist die Sünde und der Tod. Ja, der Stift. So, Sünde und Tod. Also, das ist die Zustandsbeschreibung vom Menschen. Er ist ein Sünder. Und da sind wir alle gleich. Vor Gott sind wir Sünder und wir sind im Tod. Das ist ein geistlicher Tod. Das heißt, wir Menschen haben keine Empfindungen mehr für die geistlichen Dinge. Wir wissen gar nicht, was in der geistlichen Welt auch los ist, ja? Dass es da einen Gott gibt. Und dann denken wir, weil wir so ein tiefes Bedürfnis in uns haben, ja, nach Erfüllung, dann denken wir, wir müssen alles Mögliche da tun, dass wir zufrieden werden, ne? Wie wir gestern gehört haben. Ja, gibt sogar eine Glücksforschung, Zufriedenheitsforschung. Wo sind die Menschen am glücklichsten, am zufriedensten? Der Mensch ist erst zufrieden, wenn das passiert, was jetzt kommt. Jetzt habe ich leider nur diesen Stift, der ist jetzt leer. Vor 2000 Jahren circa ist was Wunderbares passiert. Das heißt, das hier war ein Zeitalter, gut, das könnte man nochmal unterteilen. Da gab es das Zeitalter der Väter und dann gab es das Zeitalter des Volkes Gottes, des Gesetzes. Aber ich sage einfach mal, das ist das Zeitalter von der Schöpfung des Menschen bis zum Kommen Jesu. Und was passiert hier? Jesus kommt. Jesus Christus. Ich schreibe nur Jesus. Wir wissen, wer es ist. Jesus Christus kommt und wird Mensch. Das ist die sogenannte Menschwerdung. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass Jesus Mensch wird, sondern dass Gott Mensch wird. Er ist einerseits Gottes Sohn, er ist andererseits der Menschensohn. Er ist gleichzeitig Gottes Sohn und er ist der Menschensohn. Und er kommt auf diese Erde und was macht er? Er stirbt, er hat ein menschliches Leben geführt. So wie es heute Morgen auch schon jemand gesagt hat, er war ein Mensch wie wir. Er hat Sachen durchgemacht, auch die wir durchmachen. Er kann mitfühlen. Das ist sein Menschsein. Und dann ist er für uns ans Kreuz gegangen. Tod am Kreuz. Das musste sein. Er musste die Sünde beenden. Ja. Heute Morgen haben wir ein Lied gesungen, das ist jetzt schon eine Stunde her. Das hieß, der Fluch, den ich verdient, hat dich für uns getroffen. Also wunderbar. Ich habe vor kurzem gelesen, bei einem Gewitter, schweren Gewitter, bei einem Blitzeinschlag, ist eine Familie ums Leben gekommen. Irgendwo gar nicht so weit weg. Ist schlimm. Also, wenn Gottes Zorn uns treffen würde, dann wäre von uns nicht mehr viel übrig, weil wir sind Sünder und Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, aber er liebt die Menschen. Und das ist sein Zwiespalt. Jetzt hat er seinen Sohn gesandt. Und er hat den Fluch auf sich genommen. Gell? Für wahr, er trug unsere Sünden, er trug unsere Schuld. Gell? Das, was wir verdient haben, hat er auf sich genommen. Gell? Er ist der Blitzableiter für uns. Gott hat als Jesus am Kreuz hing, ja, es war sein Tod am Kreuz, da ist der ganze Zorn Gottes abgeladen worden. Entladung. Weiß nicht, wie viel Millionen Volt. Kann man nicht berechnen. Gottes Zorn auf die Sünde hat er an diesem einen einzigen Menschen, der am Kreuz hing, abgeladen. Und der Vorhang ist zerrissen. Das war genau in dem Moment, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und den hat kein Mensch zerrissen. Der ist von oben an aufgerissen worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott wieder uns Menschen den Zugang in seine Gegenwart gibt. Durch den Tod von Jesus fängt durch sein Kommen und seinen Tod fängt ein neues Zeitalter an. Jetzt können wir Menschen wieder in Gottes Gegenwart kommen. So, mach das mal so. Jetzt hat der Herr Jesus aber am Kreuz nicht nur unsere Sünde weggenommen, sondern er ist auferstanden. Er ist auferstanden aus den Toten. Und in der Auferstehung ist was Wunderbares passiert. Jesus, die Bibel sagt, er wurde in der Auferstehung wurde er zum Geist, der das Leben gibt. Ja? Er ist in der Auferstehung und auch natürlich hängt auch seine Erhöhung mit zusammen. Auferstehung und er wurde zum Geist, der das Leben gibt. So, also, Jesus kam zu seinen Jüngern nach der Auferstehung. Und er hatte nicht mehr die Form, die er vorher hatte. Und dann sagt er bei einer Gelegenheit, wo er sie trifft dort, dann bläst er sie an oder bläst in sie hinein und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und die Bibel spricht an einer Stelle, Jesus ist gekommen eines Tages, das ist das erste Kommen, Jesu. Da hat er das alles gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich das hier, da habe ich so ein bisschen einen Beleg aus der Schrift, dass ich das als das zweite Kommen Jesu schon bezeichnen würde. Möchte ich aber nicht drauf rumreiten, darum geht's gar nicht. Sondern es ist einfach so, Jesus hat mal zu den Jüngern gesagt, wenn ich gehe, dann werde ich euch nicht als Waisen zurücklassen, sagt im Johannesevangelium. Ja, ich komme zu euch. Es ist erstaunlich, er geht und kommt wieder. Aber er kommt nicht erst in 2000 Jahren wieder, er kommt wieder, damit ihr keine Waisen seid. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja. Und das haben die Jünger auch erfahren. Ja. Am Pfingsten kam der Heilige Geist. Ja. Und Jesus war da. Ja, das war nicht nur irgendetwas, was Jesus schickt, sondern mit dem Geist kommt Jesus zu uns. Ja. Wie sagt Jesus in Matthäus 28, haben wir gestern nochmal gelesen. Ja. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dieses Zeitalter, in dem wir heute leben, hat natürlich irgendwann ein Ende. In Gottes Zeitplanung spielt, bei ihm kommt es nicht auf die Tage an, 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag. Ja, Gott hat Zeit, will ich damit sagen. Aber für uns ist das immer eine große Zeitspanne. Und wir wissen nicht, wann das sein wird, wann dieses Zeitalter beendet wird. Die Jünger haben gefragt, wann wirst du dieses Zeitalter beenden? Wann wird es sein, wenn du kommst? Also das Kommen des Herrn, das zweite Kommen des Herrn. Ich möchte aber hier noch was dazu sagen. Das zweite Kommen des Herrn wird sein, ich schreibe es mal hin, zweites Kommen. So. Da wird Jesus Ich schreibe jetzt mal. So, da gibt's eine Hochzeit. Freuen wir uns alle, gell? Wenn es Hochzeit gibt, dann freuen wir uns alle. Wenn wir noch eingeladen sind, noch besser, gell? Ja, aber bei dieser Hochzeit sollen wir aktiv beteiligt sein. Und deshalb ist es wichtig, was da wirklich vor sich geht. Wisst ihr, es gibt Leute, und wir sollen auch ruhig in der Bibel forschen, aber das ist nicht das Thema jetzt, wann das sein könnte, wie diese Zeit aussieht, ja, wann der Herr zurückkommt. Er hat Hinweise im Wort hinterlassen, ja, was wir zum Beispiel sehen wir ja auch in Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und ein Reich gegen das andere. Und es werden da und dort Hungersnöte und Erdbeben sein. Dies alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Ja. Also diese Dinge müssen zunehmend, die werden sie immer mehr kommen. Und dann ist noch die Warnung natürlich, weil es gut, wir sehen ja heute Kriege überall, ja. Wir sehen ja nicht nur den Nahostkonflikt, den Nahostkrieg, da ist wieder Krieg in Israel, Gaza, Libanon und so weiter, der ganze Nahe Osten ist ja ein Pulverfass. Das hat sehr viel mit Gottes Plan zu tun. Gell? Warum ist so ein kleines Land da so plötzlich weltweit so im Fokus? Ja, das ist einfach, weil es mit Gottes Plan zu tun hat. Gott möchte dieses Zeitalter beenden. Gell? Und dazu braucht es eins, nämlich dass die Weltgeschichte und die ganzen Ereignisse in dieser Richtung sich abspielen. Aber wenn das alles wäre, wäre für Gott noch nichts gewonnen. Weil er hat ja eine Absicht. Er möchte das Zeitalter beenden und ein neues Zeitalter soll anfangen, nämlich Gottes Reich. Und deshalb braucht er uns. Und was wir hier, ich habe jetzt nur mal er heiratet hingeschrieben, aber er hat auch eine Armee. Gell? Er hat viele tausend Heilige, die mit ihm kommen werden und das Reich aufrichten werden. Heilige, das kommt für uns so fern vor, weit weg. Heilige, der Paulus schreibt immer in den Briefen an die Heiligen in Ephesus, Korinth und so weiter. Obwohl sie Probleme hatten, es waren Heilige. Heilige. Und der Herr ist dabei, uns darauf vorzubereiten, dass wir eines Tages mit ihm sein Reich einnehmen können. Und es gibt viele Christen, die zwar wissen, es müsste demnächst passieren, die Zeit zeigt uns vieles, ja. Auch zum Beispiel der Feigenbaum, wo man sieht, dass er schon wieder Knospen bekommt, Blätter bekommt, grün wird. Der Feigenbaum ist ein Bild auf Israel. Und die Generation, die das miterlebt, ja, wie der Israel nach so vielen Jahren wieder entsteht, nach so vielen Jahrhunderten, wie der Staat wieder kommt und existiert, all das ist ein Hinweis darauf, diese Generation, die das miterlebt, oder diese, ja, die wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Das heißt, wir stehen da schon irgendwo an der Schwelle. Aber wie bereite ich mich vor? Es geht nicht darum, dass ich weiß, an welchem Tag. Weißt du, ich habe früher mal für meinen Onkel in den Ferien gearbeitet. Der hat eine Landschaftsgärtnerei gehabt und ich war dann mit seinen Leuten unterwegs, irgendwelche Gehwege, Fliesen legen, Platten legen oder Mäuerchen machen oder Bäume pflanzen, Sträucher pflanzen und so weiter oder Rasen einsehen und solche Sachen. Und die Mitarbeiter, sobald der Chef weg war, der Chef hat die dorthin gefahren, ich war auch dabei, sobald der Chef weg war, ja, da waren die nicht mehr so bei der Sache. Ne? Da haben die, mein Onkel hat immer gesagt, der macht die Schäferprüfung. Weißt du, was die Schäferprüfung ist? Du hast ein Werkzeug, eine Schaufel und stehst da. Solltest eigentlich schaufeln. Aber weil der Chef nicht da ist, warten wir mal, bis er wieder kommt. Wenn man dann in sein Auto wieder kommen sah, dann waren sie alle ganz fleißig am Schaffen. So soll es bei uns nicht sein. Deswegen ist ganz absichtlich, sagt der Herr nicht genau, wann er kommt. Weil er will, dass wir von vornherein wachsam sind. Dass wir bei der Sache sind. Und jetzt, heute haben wir eine Zeitspanne. Ich würde sagen, ich würde jetzt diesen Kasten gerne, weil es nicht nur ein Ereignis ist, sondern das ist ein Zeitraum. Das ist die Zeit des Geistes, die Zeit der Gnade. Das ist die Zeit der Gemeinde. Es ist die Zeit, wo wir heute sind. Der Geist ist da. Du kannst jeden Morgen die Gnade Gottes erfahren, nehmen. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Wir haben ein Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit geht. Aber die sollen wir, wie die Schrift auch sagt, ausnutzen, auskaufen. Nutzen für den Herrn. Gottes Plan, ja. Also er schafft den Menschen, der Mensch fällt. Aber bei Gott gibt's wieder einen Möglichkeit, dort hineinzukommen, durch den Tod am Kreuz, durch Jesu Tod für uns und durch die Auferstehung. Jetzt sind wir hier in diesem Bereich, da bewegen wir uns. Die Sünden sind dir vergeben worden durch den Glauben an Jesus. Ja, der Herr befreit uns von so vielem. Was hier noch es geschieht Befreiung, es geschieht viel Errettung. Und was ich hier noch dazu sagen möchte, und das möchte ich gerne anhand von einem Beispiel machen, weil Jesus ja auch ein paar Gleichnisse oder Beispiele zeigt in Matthäus-Evangelium oder auch in anderen Evangelien, wie wir uns vorbereiten können. Ganz klar. Ja. Zum Beispiel gibt es ein Gleichnis in Matthäus 25, das ist gleich am Anfang von diesem Kapitel. Ich möchte ganz kurz den Anfang lesen, nur den Anfang. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, nahmen jedoch kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in den Gefäßen mit, samt ihren Lampen. Und als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Also es kann passieren, ne? Plötzlich mitten in der Nacht. Erhob sich ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen jene Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Und die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Hoppla. Aber die Klugen antworteten, es würde für uns beide nicht ausreichen, geht vielmehr zu den Händlern, zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Und als sie gingen, die wollten noch im letzten Moment, ich weiß nicht, wo man nachts um 12 Uhr noch Öl herkriegt, aber im letzten Moment wollten sie noch Öl besorgen. Und es war zu spät. Und das ist genau der Punkt, was uns Christen betrifft. Es ist die Zeit, wo wir Öl kaufen. Öl kaufen. Also ich habe schon Christen getroffen, die haben gesagt, weißt du, der Herr Jesus sagt, wir sollen alle eins sein. Die Gemeinde ist eins. Es gibt einen Leib, einen Geist, einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe. Und sie sagen mir, ja, bevor der Herr kommt, kurz vorher werden alle Christen eins sein. Also ich brauche mich darum heute noch gar nicht kümmern. Da wird wahrscheinlich eine große Verfolgung sein und alle Christen werden irgendwann eins sein. Aber wir sollen heute damit daran beteiligt sein. Wir sollen aktiv sein, nicht warten, bis die Sachen kommen. Und das ist eigentlich das, was haben denn diese Jungfrauen? Zumindest es wird meistens so interpretiert, dass die fünf klugen Jungfrauen, das sind die Gläubigen, und die fünf törichten oder dummen Jungfrauen, das sind die Ungläubigen. So wird es interpretiert oft. Aber das kann überhaupt nicht stimmen, weil beide gegen den Bräutigam entgegen. Beide sind Jungfrauen. Und das ist immer ein Bild für die Gläubigen, für die Christen, die dem Herrn entgegengehen, die den Herrn erwarten. Nur die einen, die waren klug. Was machen sie? Was unterscheidet sie von den anderen? Möchte ich ganz kurz noch dieses Schema hier dran machen. Nur zur Veranschaulichung. Das ist ein Schema, das wir immer wieder gern, das manches klar macht, was man so nicht so richtig erklären kann. Wir bestehen aus einem Leib oder Körper und wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. So. Und der Geist ist in unserem Innern verborgen und dieser Tod, der durch den Fall des Menschen kam, bedeutet eigentlich, der Geist in unserem Innern ist tot. Deine Seele ist quicklebendig. Du besuchst deine Kunstgalerien, weißt du, die Seele, die hat so vieles heute, was sie genießen kann. Gell? Du machst deine Reisen, kannst so viel angucken. Das ist die Seele, die das alles sehen und erleben will. Gell? Die Kinder brauchen eine Achterbahnfahrt. Manche Erwachsene sogar auch. Ne? Der Leib, ja, also wenn man so rumläuft, ich habe früher nie so bewusst so viele Leute gesehen, die einfach zu viel essen. Oder auch andere, die einfach so einen gestylten Körper haben. Also so Männer, weißt du, die gehen echt extra immer zum Gymmen, damit sie gut aussehen. Das ist ja nicht sonst kein anderer Zweck. Einen guten Body. Das ist heute, ja, im Gymnasium ist im Englischen die Turnhalle, ja, oder im Amerikanischen, ja. Ja. Es ist der Fitnesscenter. Oder, ja, also nur, dass man gut aussieht. Das ist der Leib. Gesund ernähren ist natürlich gut, aber man kann es auch übertreiben. Dann am Ende kümmert man sich nur noch um die zwei. Und das ist das, was die Menschheit heute macht. Man weiß gar nicht, dass es da noch mehr gibt. Und wir durch unseren Glauben an Jesus, wir haben Jesus in unser Herz aufgenommen. Aber was passiert, ist das, was wir in Johannes Kapitel 3, Vers 6 lesen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber durch unseren Glauben an Jesus werden wir vom Geist geboren. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ja. Also, was vom Geist geboren ist, also von Gottes Geist geboren, das ist unser lebendig gemachter Geist. Ab dem Moment bist du ein Mensch mit einem lebendigen Geist. Das heißt, du bist ein geistlicher Mensch. Solltest zumindest einer sein. Dein Geist ist lebendig gemacht. Das ist passiert. Du brauchst dich nicht wundern, wenn deine Seele immer noch verrückt spielt. Die hat immer noch ihre alten Ideen und ihre Macken. Wir haben zwar den Vers, alles ist neu geworden oder alles wird neu, gell? Aber der Herr macht auch alles neu. Aber das ist ein Prozess und um den geht's eigentlich in dem Fall. Wenn wir vorbereitet werden wollen für sein zweites Kommen, dann passiert hier noch was. Es ist nicht nur, dass wir den Geist aufgenommen haben und dass wir den Geist irgendwie erleben, sondern das bedeutet auch, dass hier eine Umwandlung geschieht. Eine Umwandlung. Da passiert eine Veränderung. Und das wird jeder Christ, der mit dem Herrn lebt, wird es mehr und mehr erfahren. Ja. Und das ist auch das, was uns nachher bereit macht für seine Wiederkunft. Ja, diese 10 Jungfrauen hatten alle eine Lampe. Und die Lampe, die hat auch gebrannt, zum gewissen Grad, bei jedem. Also das heißt, der Geist ist lebendig gemacht worden. Aber dann ist es bei 50% in diesem Beispiel, ich weiß nicht, wie viel es in der Realität nachher sind, ist es da stehen geblieben. Aber der Herr möchte, dass von dem, was in unserem Geist reingekommen ist, dass von dem, was rüberkommt, durchdringt in unsere Seele, sogar bis zu unserem Leib, das macht uns, weißt du, manchmal, ich habe schon Zeugnisse gehört, Beispiele, da ist abends eine Gebetsversammlung, oh, die Schwester hat gesagt, ach, sie ist so kaputt, sie kann gar nicht mehr heute Abend, ja, und jetzt auch noch Versammlung, es schafft sie nicht. Und dann irgendwo hat sie gesagt, doch, ich gehe. Und sie hat gemerkt, wie sie vom Herrn wieder lebendig gemacht wird, sogar ihr Leib wieder lebendig, sie war nachher so fit, frisch wieder. Solche Sachen erleben wir auch. Aber das müssen wir nicht immer erwarten, dass das immer passiert. Gell? Wir haben auch viele Wehwehchen und Krankheiten und so weiter, die nicht einfach weggehen. Ja, aber unsere Seele soll erneuert werden. Und das nennt die Bibel Umwandlung. Also wir werden sogar in das Bild von Jesus verändert. Und unser Gefäß, wir haben es gestern auch gesehen, der ganze Mensch ist ein Gefäß für Gott. Jetzt, wenn du nur in die Mitte was reintust, dann reicht es nicht. Das Gefäß ist noch mehr. Das ist die ganze Seele, dein ganzer Mensch soll gefüllt sein mit dem Geist. Ja. Deshalb lesen wir das auch im, vielleicht lese ich noch einen Vers. Es gibt zum Beispiel einen Vers aus Sprüche 20, Vers 27. Da heißt es, eine Leuchte des Herrn, weil es bei den Jungfrauen ja um diese Lampen geht. Eine Leuchte des Herrn ist der Geist des Menschen. Eigentlich hat jeder Mensch einen Geist in seinem Innersten, aber die Menschen wissen es nicht. Haben keinen Zugang dazu. Ja. Aber wenn Gott hineinkommt, dann hat er seine Funktion. Ja. Das ist Gottes Geist in unserem Geist. Ja. Im Römerbrief lesen wir so einen Vers. Ja. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja. Das heißt, es sind nicht zwei Geister. Du kannst nicht sagen, es ist Gottes Geist und dann ist es noch mein Geist. Es gehört zusammen. Anderer Vers sagt noch im 1. Korintherbrief, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind mit dem Herrn ein Geist. Das heißt, der Heilige Geist kommt in dich hinein und macht sich eins mit dir. Das ist das Wunderbare. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, da ist eine Hoffnung in uns drin, dass bei uns was anders wird. Herrlichkeit heißt, wenn Gott zum Ausdruck kommt. Nicht nur, wenn Gott dich aus deinem Loch rausholt, sondern wenn Gott dich füllt mit seinem Leben, mit seinem Geist und dann in deinem Leben ein Ausdruck entsteht. Und dann ist dein Gefäß bereit, dass der Herr zurückkommen kann. Er kommt mit seinen Heiligen das heißt auch, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Ja, also das ist dieser Ausblick, weil wir haben zweiten Kommen des Herrn, wir sollten nicht so eine Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt denken, oh, wann kommt der Herr? Bin ich bereit? Und dann, oh Herr, was muss ich noch machen? Vielleicht sollte ich mehr beten, ja? Vielleicht sollte ich mehr in der Bibel lesen. Was kann ich machen? Vielleicht muss ich mehr das Evangelium predigen, ja? Alle drei sind richtig. Aber es geht nicht um Machen. Ja? Es geht nicht ums Machen allein. Ja? Und der andere sagt, ich muss mehr fasten. Ja? Der andere, der muss eine Nacht durchbeten. Ich sage, wir bereit sein heißt, dass wir uns dem Geist öffnen. Ja? Wenn ich auch die Bibel vorwärts und rückwärts lese und auswendig lerne, kann sein, dass ich gar keinen großen Gewinn dabei habe. Weil ich nicht richtig daran gehe. Gell? Das Wort soll für uns Speise sein. Ja? Und da sind wir schon beim nächsten Beispiel, die 10 Jungfrauen. 5 haben es geschafft, die anderen 5, was ist mit denen? Hier gibt's. Ja, genau. Hier gibt's 1000 Jahre. Das nennt die Bibel, das 1000-jährige Reich wird oft erwähnt. Zeugen Jehovas reden auch manchmal davon. Die fokussieren sich besonders darauf. Aber sie haben nicht verstanden, was da wirklich passiert. 1000 Jahre. Das heißt, es gibt eine Hochzeit. Du kannst sogar sagen, das ist eine Hochzeit, die 1000 Jahre lang geht. Wo wir mit dem Herrn zusammen, sogar will er uns mit sich auf den Thron setzen. Mit sich zusammen, mit ihm sollen wir diese Erde regieren. Da gibt es so viel aufzuräumen. Und es macht Spaß. Hast du schon mal so eine Ecke aufgeräumt, weißt du, wo immer, weißt du, hast du nie richtig hingeguckt, aber da wird immer alles dazugestellt. Ne? Aber wenn du das mal aufräumst, ja, und das dürfen wir dann mit dem Herrn zusammen, vieles aufräumen. Wird eine herrliche Zeit sein. Gell? Und der Herr bereitet seine Braut. Ja, also Gemeinde, das ist auch seine Braut heute. Und später einmal kommt diese Braut aus dem Himmel. Aber es ist die gleiche Braut. Es ist ein großes Geheimnis. Die Gemeinde wird heute gebaut. Und im Epheserbrief lesen wir, wir sind mit ihm zusammen nicht nur lebendig gemacht, sondern in den Himmel schon niedergesetzt. Das heißt, wir kommen mit dem Herrn vom Himmel her. Und das neue Jerusalem ist die Frau des Lammes. Also das Lamm geht hier ans Kreuz und hier heiratet es. Hier geht es ans Kreuz, um die Braut zu gewinnen aus dieser verdorbenen Menschheit. Alle, die die Stimme hören, ja, kommt her. Nimm lebendiges Wasser. Gell? Und wer das hört, der spreche, komm, komm. Heute ist die Zeit, wo wir alle noch sagen können, komm, komm. Der Geist spricht mit wem? Mit der Braut. Der Geist und die Braut sprechen. Komm, solange es noch heute heißt hier, kannst du, komm, komm, komm. Irgendwann wird abgeschlossen, gibt es einen Abschluss. Und es ist ja auch eine Zeit, wo die Welt wirklich, es gibt eine Ernte. Die Ernte der Erde, heißt es an einer Stelle, ist reif geworden. Und da gibt es zwei Sachen, die reif werden. Das eine ist die Welt mit allen ihren Auswüchsen. Ja, alles wird zur Reife kommen. Wir sehen das heute schon an vielen Stellen. Es gibt Früchte, das ist eine Ernte. Und Gott wird diese Ernte vernichten müssen. Aber er wird auch eine Ernte haben für sich. Wenn seine Kinder, wenn die sich haben zubereiten lassen, wenn sie bereit sind, wenn er zurückkommt. Und diese Bereitschaft, die hängt zusammen damit, auch dass wir uns mit dem Herrn füllen lassen. Gell? Eines dieser Gleichnisse ist auch, dass der Herr, dass es Haushalter gibt. Wer ist der kluge Haushalter? Der nicht sagt, mein Herr kommt noch lang nicht und dann alles Mögliche anstellt und sich daneben benimmt und nachher Strafe erleiden wird. Sondern was macht der gute Haushalter? Er teilt Speise aus. Er dient anderen. Ja? Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns vorbereiten lassen vom Herrn für seine Wiederkunft, dass wir einander dienen. Und wir lernen in der Gemeinde, uns mit Speise zu dienen. Nicht bloß mit der richtigen Lehre, sondern mit Leben. Ja, das ist eigentlich das, worauf es auch ankommt. Gell? Das Wort des Herrn ist nicht nur unsere Richtschnur. Das ist es auch. Aber es ist in erster Linie unsere Speise. Wir lernen, vorhin haben wir ein Lied gesungen, da heißt es Amen zu Gottes Wort. Gell? Amen sagen zum Wort Gottes. Das ist eine Übung. So essen wir das Wort. Ja? Und das ist unser Weg, wie der Herr uns vorbereitet auf seine Wiederkunft. Und dass wir in der Gemeinde sind. Und dass wir dort die Gnade erfahren. Dass wir seine Liebe erfahren. Einander dienen, statt voneinander Sachen erwarten und verlangen. Einander dienen. Ja. Ja, wie sagt Jesus, der von unter euch der Größte sein will, das sei euer aller Diener. So, also wenn Sie groß sein in der Gemeinde, dann musst du erstmal musst ein Diener werden. Ja, ist wunderbar. So hat es der Herr ja auch gemacht. Hat uns vorgelebt. Und ja, und es gibt damit schließe ich jetzt, es gibt in Offenbarung 2 und 3 gibt es ein paar Gemeinden, die dort vom Herrn speziell angesprochen werden. Das sind Sendschreiben an 7 verschiedene Gemeinden. Und von diesen Gemeinden sticht eine heraus, die nicht getadelt wird. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Und diese Gemeinde, das steckt schon im Namen dieser Gemeinde drin. Da steckt sehr viel drin. Das heißt Philadelphia. Das bedeutet so viel wie Philadelphia. Das bedeutet so viel Gemeinde brüderliche Liebe. Diese Gemeinde hat die brüderliche Liebe. Und diese Gemeinde wird nicht getadelt. Die anderen Gemeinden mussten immer alle was zurechtbringen. Da war Schieflage. Ja, aber hier heißt es, ich weiß deine Werke und ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und so weiter. Ja? Und weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung. So, es gibt hier, gegen Ende der Zeiten gibt es Prüfungen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, wir sind ja schon über der Zeit. Aber diese Gemeinde wurde vom Herrn gelobt. Ich komme schnell, sagt er zu dieser Gemeinde. Ich komme schnell. Es war schon vor 1900 Jahren. Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehmen kann. Ja, und wer überwindet, aus dem mache ich was ganz Besonderes, nämlich einen Pfeiler im Hause meines Gottes. Pfeiler im Haus Gottes. Möchtest du so ein Pfeiler sein? Dann bist du vorbereitet für die Wiederkunft des Herrn. Halleluja. In seinem Haus sein, am Aufbau der Gemeinde beteiligt sein, die Brüder, die Geschwister lieben und das Wort lieben, das Wort festhalten. Ja, und ja, seinen Namen nicht verleugnen. Dazu gehört auch, dass wir seinen Namen, dass wir Umgang mit ihm haben. Mit seinem Namen haben wir seine Person. Du sagst Jesus, sagst Herr Jesus, damit meinst du ihn und kommst direkt in Kontakt mit ihm. Bleibst in Kontakt mit ihm. Gell? Das ist so wunderbar, dass der Herr uns so viel zeigt auch darin. Und wir wollen vorbereitet sein, wir wollen erfüllt sein. Ja, und das Erfülltsein im Geist hat nichts zu tun, nur damit, dass wir irgendwelche Dinge für Gott tun, dass wir irgendwo irgendwelche Gaben erfahren und erleben und ausüben, sondern das hat damit zu tun, dass der Herr in unserem Herzen Raum bekommt. Und das bereitet uns vor für seine Wiederkunft. Ja, ich bin wieder über der Zeit, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen.